Heute ist der letzte Sonntag unter unserem Jahresmotto unaufhaltsam. Nächste Woche hört das Jahr auf und Pastor Graziano wird ein neues Kapitel unserer Kirche einläuten. Und unaufhaltsam war genial und ich liebe es, dass wir ein Jahresmotto haben, und weil das treibt uns an. Und ja, ich habe noch keinen Predigttitel, aber es schlägt so in diese Kerbe rein. Mal gucken, wo wir landen. Und wir sind, ich nehme euch mit ins Jahr 605 vor Christus, okay? Wir steigen heute im Alten Testament ein und landen im Neuen Testament. Und dann schmeißen wir uns in die Arme Gottes und gehen nach Hause. Und zwar ist es die Geschichte von Daniel. Ich lese einfach mal, okay? Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er, also Nebukadnezar, brachte sie ins Land China, nach Babylon, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und ihr merkt, wir sind gerade mitten gelandet im schrecklichen Moment, okay? Krieg und Zerstörung ist keine Erfindung von uns, sondern gab es auch in dieser Zeit. Und wir sind mitten in einem Umbruch. Das Babylonische Reich hat gerade das Ägyptische Reich in einer großen Schlacht besiegt. Und Juda war eh schon unterdrückt, also dieser Teil Israels. Er war so ursprünglich eigentlich ein Vasalle von Ägypten und jetzt ging die Herrschaft über. Ein neuer Herrscher kam sozusagen, in diesem Fall Nebukadnezar, der König von Babel, vom babylonischen Reich. Und nicht nur, dass er das Volk unterdrückt oder die Herrschaft über sie beansprucht, sondern auch, er greift mitten in die Schatzkammer, mitten in das Herz dieses Volkes. Das einzige Volk, was den lebendigen Gott als König, als Herrscher über sich hat. Und was gibt es Schlimmeres, wenn du ins Zentrum der Anbetung, in den Tempel reingreifst, den Schatz rausnimmst, die Tempelinstrumente. Und nicht, dass er es einfach nur mitnimmt und einschmilzt, sondern er legt es in die Schatzkammer seines Gottes. Richtig schlimm. Und es geht dann weiter, dass der König, er befiehlt, wir lesen einfach, komm, ich nehme euch noch ein paar Verse mit. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er soll einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar von königlichem Geschlecht und von den Vornehmen, junge Männer, an denen kein Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und somit fähig, im Palast des Königs zu dienen. Man soll sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs, von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen soll, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und spannend, oder? Und wenn man so reinschaut, die Bibelausleger, die Theologen, sie gehen davon aus, dass diese Männer, die man so mitgenommen hat, die waren wahrscheinlich so 12 bis 15 Jahre alt, bestes Echo-Alter, okay? Junge Männer aus vornehmem Hause, stark und intelligent und alle Privileg, also alle Vorzeichen haben sie erfüllt. Und der Gedanke ist, man nimmt diese, um sie zu infiltrieren oder damit sie diese fremde Kultur aufsaugen und eines Tages ja wie so ein Bindeglied sind. Und im Grunde ging es auch darum, dass sie dann herrschen sollen über ihr eigenes Volk oder diese Herrschaft auch durchsetzen, ne, damit das wirklich funktioniert, dass da Menschen sind, die irgendwie so halbe sind. Oder am besten, die für Babel stehen, die den ganzen Luxus, den Prunk, die Sprache und alles kennen und die dafür sorgen, dass es auch mit diesem Volk funktionieren wird. Das war der Gedanke. Und mittendrin ist Daniel. So, jetzt stellt es euch vor, 600 vor Christus, ein junger Mann, 12 bis 15 Jahre alt, entführt vom Feind, aber mit Karrierechancen sozusagen, ne? Wenn alles gut läuft, wird er so einer der führenden Männer dort werden. Gegen sein Volk vermutlich, aber er hat eine besondere Position. Und so schreibt uns, oder lesen wir in Daniel, unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael, Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaria Abednego. Und das ist wichtig. Warum lese ich das? Weil man hat versucht, sie mit hineinzunehmen in diese Kultur. Man hat versucht, diesen jungen Männern auch ihre geistliche Identität anzutasten. Wenn man reinschaut, was die Namen eigentlich bedeuten, warum ist es nötig, dass man andere Namen gibt? Weil man immer, wenn man sie gerufen hat, war klar, hey, das sind jüdische Namen. Das sind, zum Teil steckt der Name Gott drin. Bei Daniel, El, Elohim, Shaddai, ist der Gottesname im Namen Daniel drin. Also alle Daniels hier, genialer Name. Und jeder Name hat eine Bedeutung, die mit Gott was zu tun hat. Und immer, wenn man sie gerufen hat, wie oft in Predigten sagen wir, ne, wenn der Name gerufen wird, dann ist es eine Proklamation einer starken Aussage Gottes über das Leben von diesem Mann. Und so auch bei Daniel. Daniel bedeutet Gott, mein Richter. Aber eigentlich, Richter ist ja für uns immer der Urteil spricht oder bestraft. Aber eigentlich ist es gemeint, Gott ist es, der mir Recht verschafft. Immer wenn man Daniel gerufen hat, Gott ist es, der mir Recht verschafft. Und so dieser Hofbeamte, was macht er? Er macht aus einem Daniel, aus einem Gott ist es, der mir Recht schafft, macht er Belshazzar, Bel, der Gott der Erde, ein Götze, den dieses Volk angebetet hat, schütze den König. Wow, krass, oder? Aus Daniel, Gott, der mir Recht schafft, wird Belshazzar, Gott der Erde, er schütze den König. Aus Hanania, Gott, Yahweh ist gnädig, wird Schadrach, mit anderen Worten, ich habe große Furcht vor dem babylonischen Gott. Aus Michael wird, was bedeutet, wer gehört zu Gott, wird Meschach, wer gehört dem Mondgott an, wer gehört ihm. Und aus Asaja, was bedeutet, Gott ist der Helfer, wird Abednego, mit anderen Worten, Knecht der Gottheit Nebo. Nego. Wie schlimm, wie verdreht. Spürt ihr, was passiert? Im Jahr 600 vor Christus, nicht nur, dass das Volk überrannt wird, nicht nur, dass die jungen Männer verschleppt werden, sondern hier geht's darum, ihre Identität, ihre Persönlichkeit, ihre geistliche Stand anzugreifen, umzudrehen, kaputt zu machen und nicht einfach nur neues Essen und neue Sprache und neue Kultur, sondern es ist auch eine geistliche Aussage über ihr Leben. Und es ist alles vorprogrammiert, dass es schief läuft, okay? Ich meine, ganz ehrlich, so mit 12, 15 Jahren, Babylon, das war der neue heiße Scheiß. Also, wisst ihr? Das ist wie wenn du heute nach New York auf den Times Square gehst und da sind die LED-Wände und alles ist mega oder vielleicht nach Dubai kommst und da sind die Wolkenkratzer und goldene Straßen oder was auch immer, okay? Und so war Babylon. Ich meine, die kommen aus dem unterdrückten Land und gehen nach Babylon. Ey, das war krass. Noch heute sehen wir kunstvoll gestaltete Fliesen, Ornamente und was auch immer. Eins der Weltwunder, man sagt die hängenden Gärten, ne, die dort waren. Also das war schon krass. Das muss beeindruckend gewesen sein. Und dann kommen so junge Männer, so ein paar Jungs, vielleicht auch nicht gerade so mega gefestigt oder was auch immer. Und man nimmt ihnen alles, was sie hatten und schmeißt sie da rein. Und genau in diesem Punkt kommt ein Aber. Und jetzt lesen wir Vers 8. Aber, und immer wenn Aber kommt, müssen wir aufhören. Da dreht sich plötzlich etwas. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er bat sich vom Obersten des Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Was ist passiert? Es gab nicht nur ein Trainee-Programm, ein Karrierepfad für die jungen Judäer. Es gab nicht nur die Sprache, die Kultur und was auch immer, sondern der König hat auch festgelegt, was gegessen wird. Da war ein klarer Speiseplan. Und wenn man sich jetzt mit dem jüdischen Volk auseinandersetzt, ist es ein tiefer Teil des Glaubens gewesen, dass Gott Vorschriften gemacht hat, was ist rein und was ist unrein, was soll gegessen werden und was nicht. Da waren so viele Vorschriften drin, an verschiedene Fleisch, kein Schweinefleisch, nichts Unreines. Es war ein wichtiger Teil aus Respekt vor Gott. Und man weiß, dass vermutlich der König Nebukadnezar, dass Fleisch und Getränke, die dort gegessen wurden, die verschrieben wurden, waren Dinge, die vorher in diesem Götzenkult irgendwie diesen Göttern geweiht wurden. Also nicht nur, dass vielleicht die falsche Speise war, sondern es war auch geistlich geweiht den Göttern dieser Zivilisation. Und es kommt an diesem Punkt, wo Daniel sagt, hey, ihr könnt mir mein Land rauben, ihr könnt mich versetzen, ihr könnt mir meinen Namen wegnehmen, mich anders nennen, aber ich bin nicht bereit, mich diese Linie zu überqueren. Weil das ist alles Dinge, die außerhalb passieren, okay? Daniel hat es nicht in der Hand, diesen Krieg aufzuhalten oder die Herrschaft an sich zu reißen. Daniel hat es nicht in der Hand, wie es sein König ihn nennt, aber hat es in der Hand gehabt, was er zu sich nimmt. Krass, oder? Und er entscheidet sich hierher und nicht weiter. Man kann mir alles nehmen, aber ich bleibe meinem Gott treu. Und er geht zu diesem obersten Hofbeamten und ich finde es spannend. Er sagt nicht einfach, oh, ich hab Laktoseintoleranz. Ich kann das nicht, weißt du, oder ich bin vegan, ich muss irgendwie. Sondern er bringt die Sache auf den Punkt. Er sagt, hey, ich bin nicht bereit, mich zu verunreinigen vor meinem Gott. Er wagt alles. Und das ist nicht so easy, okay? Dieses Spiel hätte auch schief gehen können. Aber er traut sich, Stellung zu beziehen und zu sagen, hey, es geht hier um meinen Glauben, um meinen Gott. Ich will mich nicht verunreinigen. Ich lehne diese Praxis ab. Er nennt die Sache beim Namen. Und er entscheidet sich, ich werde nicht hier mich geistlich einvernehmen lassen von diesem Volk, von diesem König, sondern ich werde an meinem Gott festhalten. Weißt du was? Ich bin Church Kid, okay? Ich bin in der Church aufgewachsen. Und was immer cool war, wir haben so Bibelquiz gemacht. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist immer die Frage, wie heißen die drei Freunde von Daniel? Und bei mir ist hängen geblieben Schadrach, Meshach und Abednego. 100 Punkte, da kriegst du als Kind, ey, mit 10 Jahren in der Kids Church, ey, da kriegst du 100 Punkte. Das ist bis heute noch cool. Aber ich habe so gedacht, hey, weißt du was? Von den drei Jungs habe ich nur die babylonischen Namen mir gemerkt. Ich wusste gar nicht, wie die heißen. Ich habe mir Schadrach, Meshach und Abednego. Ich weiß auch nicht, warum man in der Kids Church, also vor 40 Jahren, warum man da die Namen auswendig gelernt hat. Keine Ahnung, aber irgendwie haben wir es gelernt. Aber weißt du was? Daniel ist immer noch Daniel. Das Buch Daniel heißt nicht das Buch Belshazzar, das Buch Daniel heißt Daniel. Und im ganzen Buch bleibt Daniel. Und das ist, worum es Daniel ging. Was er hier macht, er sagt, ich bleibe meinem Gott treu. Boah, ich finde es stark. Und weißt du, die Geschichte könnte auch anders ausgehen. Daniel geht zu seinem obersten Beamten, er weigert sich, das zu essen. Er wird umgebracht und ist für seinen Glauben gestorben. Ende der Geschichte. Nächstes Buch, Hosea. Was hast du erlebt oder Joel oder was auch immer? Hey, das hat eine gute Möglichkeit gehabt, schief zu gehen. Aber es geht weiter, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem obersten Hofbeamten. Trotzdem hatte der Mann Bedenken und er sagte, ich habe Angst vor meinem Herrn, den König. Er hat festgelegt, was sie essen und trinken sollen. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, dann lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den obersten Hofbeamten, über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Und er sagt, versuche es doch 10 Tage lang. Gib uns nur Gemüse und Wasser. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nochmal, das ist kein Selbstläufer. Also, ich weiß nicht, wie das Schönheitsideal in Babylon war, aber vermutlich war es schöne, fette Wangen, was auch immer. Vielleicht ein bisschen schön rötliche Backen so im Gesicht, wie es ist, wenn man guten Wein jeden Tag trinkt. Und wenn ich so überlege, also 10 Tage Wasser und Gemüse, also alle Vegetarier, ich habe euch lieb, aber ich sehe nach 10 Tagen Gemüse und Wasser, sehe ich ein bisschen dünner aus, okay? Das mache ich, wenn ich abnehmen möchte. Und das ist nicht unbedingt so mein wohlgenährtes, starkes, bestes Aussehen, sondern wenn du das tust, hey, das, versteht ihr, was ich meine? Alle Vegetarier, ich hab euch lieb, okay, ist gut. Und das Wunder passiert, nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts mehr zu nehmen. Mein erster Punkt, unsere Treue ist der Nährboden für Gottes Gerechtigkeit. Hey, wenn wir treu sind, wenn wir dranbleiben, dann passiert Daniel. Gott verschafft uns unser Recht. Daniel passiert. Gott schenkt uns Recht, weil er belohnt die Treue und er ergreift ein. Und ich möchte dir Mut machen. Hey, ich möchte dir Mut machen. Vielleicht bist du gerade mittendrin und vielleicht hast du dich auf diesen Weg begeben. Vielleicht stehst du vor der Herausforderung. Was soll ich tun? Aber was ich weiß, ist, dass mein Gott schafft mir Gerechtigkeit. Und vielleicht bist du gerade an deinem 9. Tag und ich rufe dir zu, dein 10. Tag kommt. Der Moment kommt, wo es sichtbar wird, dass Gott sich zu dir stellt und dass Gott Gerechtigkeit schafft und dass er eingreift, dass er ein Wunder tut. Amen. Wir sind bei 21 Tage des Gebets. Vielleicht ist es auch eine Herausforderung, hey, dran zu bleiben und zu beten. Und wir haben jetzt noch 1 Woche, 7 Tage. Davon tun wir 4 Tage in der Church immer zusammen beten. Vielleicht ist es eine Möglichkeit einzusteigen und sagen, ich werde hier, ich habe hier ein neues Anliegen auf meiner Agenda, okay? Wir haben jetzt schon genug gebetet für Gesundheit, wir haben unsere ganzen Anliegen durch. Komm, sind wir doch ehrlich, jetzt wird es Zeit, die geistlichen Dinge auf den Tisch zu legen und ganze Sache zu machen und sagen, okay, hier ist eine neue Seite, die ich Gott geben möchte und wo ich erwarten will, dass er eingreift. Ich habe versprochen, wir landen im Neuen Testament, okay? Und ich finde es so genial. Daniel hat es erlebt, dass Gott sich auf seine Seite gestellt hat. Dass es durch, dass sogar sie waren schöner und hübscher und besser wie alle anderen. Das ist die Qualität. Die, wenn Gott eingreift, dann macht er ganze Sache. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament. Und wisst ihr, deswegen, ich bin manchmal froh, dass wir das Alte Testament haben, wo Gott uns durch Geschichten, durch Erlebtes zeigt, was er tun kann, was möglich ist. Der Paulus ist ein bisschen ungnädiger, ein bisschen direkter. Das sind wir mitten im Church-Kontext, okay? Im Brief an die Römer, Römer 12, Vers 2, da heißt es, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und weißt du, ich liebe diese Stelle und ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir diese Bibelstelle immer als Appell hören, okay? Ja, vielleicht hier, weil es halt in der Bibel steht oder jetzt steht der Pastor vorne und sagt mir, hey, pass dich nicht den Maßstäben der Welt an, okay? Aber darum geht's nicht. Das ist nur in anderen Worten die gleiche Sache, wie was wir gerade bei Daniel gehört haben. Im Grunde steht hier, weil Daniel möglich ist. Es ist völliger Schwachsinn, wenn wir unser Leben verschwenden und wenn wir uns dem anpassen, was um uns herum passiert und wenn wir den Moment verpassen, zu sagen, hey, hier ist meine Grenze, du kannst mir alles nehmen, aber ich werde an meinem Glauben festhalten. Weil Daniel, Gott schafft mein Recht, Gott schafft mir Recht. Und deswegen, versteht ihr, mit dieser Brille aus dem Alten Testament, wenn wir jetzt die Stelle lesen, hey, da ist gar kein Appell. Es geht nicht darum, und ich bin nicht hier, um dir heute ein schlechtes Gewissen zu machen, und sagen, hey, wer weiß, ey, ich weiß genau, was du die Woche gemacht hast. Ich weiß genau, was, weißt du, was ich genau weiß? Ich weiß, was ich diese Woche gemacht habe, wo ich stehe, wo meine Schwächen sind. Und ich weiß, dass ich es brauche. Daniel, Gott schafft mir Recht. Und ich will daran festhalten, was er möchte. Deswegen heißt es hier in Römer, hey, pass dich nicht den Maßstäben der Welt an. Hey, und weißt du was? Es ist gut. Hey, wir sind nicht in der Regel, die meisten von uns sind nicht vertrieben irgendwie hier. Wir haben auch Menschen aus Ukraine, die können ein Lied davon singen. Ja, Aber den meisten von uns geht uns gut. Wir sind nicht auf der Flucht. Und niemand schreibt uns vor, wir leben in einem freien Land. Und unsere Herausforderung ist eine andere. Unsere Herausforderung ist, dass wir uns gemütlich machen, dass wir, wie so dieser Frosch, der im kochenden Wasser langsam die Temperatur steigt, wir merken es gar nicht. Und wir verlieren die Identität, unseren geistlichen Stand, den wir eigentlich haben sollten, den Gott uns gegeben hat. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns überprüfen und schauen, hey, wo stehe ich denn gerade? Ist alles okay? Wo bin ich vielleicht bereit oder in Gefahr? Wo stehe ich gerade, wo ich Dinge aufgegeben habe? Dinge, an die ich glaube. Wir haben keine großen Speisevorschriften, okay? Da ist niemand da, der uns sagt, du musst jetzt Götzen, Fleisch essen. Aber vielleicht sind Dinge da, wo du merkst, hey, ich habe das aufgegeben. Ich hab aufgehört, daran zu glauben, daran festzuhalten. Und an dieser Stelle, hey, da liebe ich diesen Zuspruch, hey, pass dich nicht an, sondern lass dich von Gott verändern. Und deswegen, hey, die Stelle ist gar nicht so schlimm. Die taugt als Lieblingsbibelvers, weil es heißt nicht, pass dich nicht an, sonst gibt's einmal auf die Fresse, so wie wir menschlich das vielleicht sagen würden, sondern es heißt, pass dich nicht an, sondern lass dich von Gott verändern. Spürt es? Da ist ein himmlischer Moment drin. Hey, Gott sagt, hey, nicht, hey, Junge, du bist schon so ein halber Babylonier und was ist alles falsch? Und er sagt, hey, pass dich nicht an, sondern erlaube mir, dass ich dein Inneres, dein Denken, dein Wünschen, dein Wollen, dass ich es verändern darf. Und ich habe was vorbereitet. Lass dein Denken von Jesus neu ausrichten, weil ich will dich befähigen, dass du genau weißt, was Gottes Wille ist. Ich will dich befähigen, dass du genau weißt, was gut und richtig ist. Ich will dich befähigen, dass du weißt, was Gott gefällt. Und in einer Zeit, wo alles möglich ist, wo uns niemand bedrängt, vielleicht war es für Daniel sogar leichter, weil der Angriff war klar. Du heißt nicht mehr Daniel, Gott schafft Gerechtigkeit, sondern du heißt Belshazzar. Du bist nicht mehr zu Hause, sondern du bist in einem fremden Land. Du bist nicht mehr, versteht ihr? Für ihn war es klar. Für uns ist es vielleicht schwieriger, weil es sich so einschleicht, weil es sich so aus, es ist alles so einfach, es kostet, wir haben gar keinen Kampf in uns. Und deswegen brauchen wir dieses Gott-Moment und er bietet es dir an und sagt, hey, pass dich nicht an, sondern erlaube, dass ich dich verändere. Ich will dir neu einen Kompass schenken, dass wir verstehen, was will Gott. Und ich glaube, wenn wir das immer so genau wüssten, hey, das würde unser Leben radikal auf den Kopf stellen, wenn wir genau wissen, was ist Gottes Wille? Was ist gut und richtig? Nicht theoretisch, sondern in meinem Leben, für mich, heute Morgen, heute Abend, in meiner Familie, auf meiner Arbeit, wo ich bin. Und ich möchte zusprechen, hey, Gott will dein Leben revolutionieren. Er will hineinsprechen und will, dass du verändert wirst und verstehst, was sein Wille ist, was gut und richtig, was ihm gefällt. Wenn wir das haben, dann können wir unser Leben verändern. Und das ist es, okay? Das ist, was uns vielleicht manchmal fehlt. Und deswegen mein zweiter Punkt war, lass dich von Gott verändern. Römer 12. Und der dritte Punkt ist, steh für die richtigen Sachen auf. Wenn du es weißt, dann steh auf und trau dich. Gib dich nicht zufrieden mit dem Zustand. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was nicht mehr da ist. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was vielleicht geraubt worden ist und fehlt, sondern steh dafür auf. Aber Daniel entschloss in seinem Herzen, dass es sich nicht verunreinigen wird am Essen. Wo ist dein Aber-Moment? Wo ist mein Aber-Moment? Heiko, wann war der letzte Moment, wo du aber so nicht? Ich will dir das zusprechen. Ich glaube, Gott spricht in diesem Moment, aber gib dich nicht zufrieden, sondern da ist mehr. Und dann das Ende der Geschichte, Vers 17. Gott schenkt dir den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Und schon bald, also nicht nur, dass sie gut aussahen, besser als alle anderen, sondern sie haben auch Weisheit und Erkenntnis bekommen. Und schon bald waren sie mit dem ganzen Wissen und den Schriften Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Punkt, Punkt, Punkt. Und da deutet sich an, was in den kommenden Kapiteln in Daniel sich aus entfalten wird, okay? Das ist nur der Anfang. Daniel konnte Träume jeglicher Art deuten. Und was dahinter steckt, einer der bedeutendsten Propheten im Alten Testament. Wir erleben gerade, wie sein Dienst anfängt mit den Worten, aber Daniel konnte Träume jeglicher Art deuten. Was für eine Untertreibung, wie krass. Daniel hat sogar prophezeit, dass Jesus wiederkommen wird und so weiter. Krasse Prophetien durch Daniel. Und ich habe so gedacht, hey, auch gerade ne, im Kontext von 21 Tagen des Gebets, wir beten doch oft so, hey Gott, schenk uns als Church, schenk uns Einfluss, schenk uns Reichweite, wir wollen die Stadt erobern, wir wollen das Land erobern, wir wollen, hey, gib uns doch. Und auch persönlich, ich hoffe, dass du so groß träumen kannst, auch für dein Leben zu beten. Herr, schenke mir Menschen. Schenke mir dieses Jahr eine Person, die ich zu Jesus führe. Ich hoffe, dass du dich traust zu beten. Hey, zeig mir, was dein Plan ist. Ich hoffe, dass du diesen Punkt, dass du dich von Gott verändern lässt, dass er dir zeigt, was möglich ist. Und dass es Teil von deinem Gebet ist. Aber oft wünschen wir uns das Ergebnis, oder? Wir wollen, dass es passiert. Aber Gott macht es andersrum. Unsere Treue ist der Nährboden für Gottes Gaben, für Gottes Gnade, für die Geschenke, die er uns gibt, für die Befähigung, auch für die Berufung, die er uns gibt, für den Auftrag, für die Auswirkung, für die Reichweite, die Gott uns gibt. Vielleicht ist Treue das falsche Wort, unsere Bereitschaft, okay? Weil Treue ist ja schon das Endergebnis. Bist du treu oder nicht? Ja, 100%. Ich bin nur 10% treu. Aber diese Bereitschaft, ich will mir das nicht rauben lassen. Ich will an Gott festhalten, wie sie Daniel hatte. Und er hat es durchgezogen. Aber mit dieser Bereitschaft, das ist der Nährboden davon, dass Gott Geschichte mit uns schreibt, dass Gott uns Dinge anvertraut, Gaben anvertraut. Ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass wir unser Herz verändern lassen, dass wir uns ihm hingeben, dass wir deswegen das biblische Prinzip, wer treu ist im Kleinen, den wird Gott über Größeres setzen. Hey Church, da ist so viel drin. Ich finde es so verrückt, ich finde es so genial. Hey, was? Schau mal, allein diese Dimension. Daniel ist aufgestanden und die drei Freunde standen plötzlich hinter ihm. Vielleicht ist dein Aufstehen, ich bin nicht zufrieden, ich gebe keine Träume auf, sondern ich will dranbleiben. Vielleicht dieser Moment, dass du jetzt aufstehst und sagst, hey, ich will, aber vielleicht wird es 3, 4, 5 andere Menschen um dich herum, die werden sich plötzlich an deine Seite stellen. Und es ist wichtig, dass du heute diesen Schritt gehst. Es ist wichtig, dass du auch anfängst und Menschen stellen sich dazu. Und vielleicht aber bist du auch einer von diesen Freunden, die nicht den Mut haben, aufzustehen. Aber neben dir steht gerade jemand auf und sagt, Gott, ich bin nicht zufrieden. Dann sei nicht blöd, sondern stell dich mit ihm dazu. Such Menschen um dich herum, wo du weißt, hey, die stehen auf für Jesus. Die haben Hunger, da ist eine Leidenschaft, da ist eine Sehnsucht. Die wollen sich von Gott verändern. Dann stell dich dazu. Das reicht. Hey, weißt du was? So ein Abednego ist okay. Der war einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und er stand auf der richtigen Seite. Und dafür liebe ich Church, dass wir uns anfeuern, du musst nicht kein Daniel sein. Es reicht, wenn du einer von diesen Kumpels bist, die mit dabei sind und das erleben. Und du bist Teil von diesem Wunder. Deswegen steh auf oder stell dich dazu. Aber egal, in welchem Bereich du bist, ich möchte dir zurufen, Gott ist nicht fertig mit dir. Sondern er wünscht sich, er will dir Recht verschaffen, er will Dinge neu wieder beleben. Und er wünscht sich, dass du dich von Gott verändern lässt. Er wünscht sich, dass du für die richtigen Sachen aufstehst. Und er will gerne diese Treue oder diese Bereitschaft belohnen mit seinen Gaben, mit seiner Berufung, mit seiner Befähigung. Er wartet darauf. Das ist eine Voraussetzung. Und ich möchte gern dafür beten. Und ich lade dich auch ein, weißt du, diese letzten 7 Tage von 21 Tagen des Gebets, ich glaube, es ist an der Zeit, auch ein neues Kapitel aufzuschlagen und sagen, okay, wir gehen nochmal neu rein und wir beten. Deswegen auch so ich finde es genial, diesen Gedanken, dass wir die ganze Technik und alles reduzieren. Und ich glaube, da liegt auch was darin, einfach sich auf den Weg zu machen, zu sagen, ich gehe jetzt dahin an diesen Ort, und ich habe diese Erwartung, dass heute Abend was passiert. dass Gott mitten unter uns ist und wirkt. Ich lade dich ein, hey, wo sind die Kämpfe, die du aufgegeben hast? Wo sind die Träume, die vielleicht eingeschlafen sind? Wo sind die Bereiche, wo du denkst, wow, hier habe ich Land aufgegeben, hier habe ich erlaubt, dass der Teufel mir Dinge raubt? Vielleicht sind es auch Dinge, wo du noch nie bereit warst, wirklich es auszuprobieren, Gott zu vertrauen. Ich möchte zurufen, Gott ist nicht fertig mit dir, sondern er ist der, der Gerechtigkeit schafft. Er ist der, der dein Recht schafft. Daniel, Gott spricht es dir zu. Und dafür würde ich gerne jetzt beten, an diesem Ende dieser Predigt. Und ich lade uns ein, komm, lass uns doch aufstehen. Yes. Und lass uns einfach Jesus antworten, okay? Ich werde versuchen, hier von vorne zu beten, aber ich glaube, wichtiger ist, was du jetzt betest, was dein persönliches Gebet ist. Und du kannst ganz ehrlich sein zu Jesus. Du kannst einfach, wenn du es nicht besser ausdrücken kannst, sag einfach, Jesus, hier bin ich. Das reicht schon. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich will auch aufstehen. Das reicht. Und ich glaube, dass Gott uns an die Hand nimmt, dass der Heilige Geist uns an die Hand nimmt und uns weiterführt. Und wenn wir hinfallen, dass er uns aufhebt. Aber die Frage ist, bist du bereit, dein Aber heute auszusprechen? Aber ich bin nicht bereit, dass ich mir das rauben lasse. Aber ich bin nicht bereit, dass ich mich verunreinigen werde. Und dazu rufe ich dich auf. Komm, lass uns doch beten. Lass uns die Hände ausstrecken zu Jesus. Und sag es ihm mit deinen Worten. Gib ihm, komm einfach vor Jesus. Halleluja.